dann könnte es ja sein, dass wenn ich da jetzt drüber reflektiere oder, weiß nicht, mit Freunden drüber spreche und mich so mehr und mehr kennenlerne, dass ich dann so rausfinde, ja, irgendwie fühle ich mich klein und mir so viele Ziele vorzunehmen und umzusetzen und so fleißig zu sein, das hilft mir, das abzuwehren, zu bewältigen, dass ich mich so klein fühle, dann muss ich mich nicht so klein fühlen. Belohnungssysteme, Selbstbelohnung und so, das ist ja so aus der Verhaltenstherapie ein ganz klassisches Verfahren, um eine Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten zu erhöhen. Und dann übt man das und en passant wird man dann ja auch besser. Und man macht halt mehr das, was man liebt und so die ganze Psychodynamik ist halt anders, weißt du? Also man fühlt sich besser dabei. Und nochmal einen Step zurück, man hat auch ein schöneres Leben dabei.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer Spezialfolge von Wie übt eigentlich? Mein heutiger Gast ist Musiker und Psychologe Tobias Dolle. Wir alle erinnern uns noch an die große Euphorie von Anfang Januar, dem Monat der großen Vorsätze. Die Fitnessstudios sind voll, unsere To-Do-Listen lang und die Motivation, schier ungebrochen. Es gibt unzählige Artikel und Podcast-Folgen in dieser Zeit, die uns versprechen, genau die Tipps am Start zu haben, die uns dieses Jahr endlich dabei helfen, unsere Vorsätze und Ziele zu erreichen. Ich gebe zu, dafür bin ich auch sehr empfänglich. Und Fan von Listen und großen Plänen bin ich sowieso. Dann allerdings bin ich auf eine Zahl gestoßen, dass mehr als die Hälfte aller Menschen bereits im Februar ihre Vorhaben aufgeben. Wie man das vermeidet, das wollte ich mit einem Experten besprechen. Mein Gast ist studierter Musiker und klinischer Psychologe. Er kennt also sowohl die Herausforderungen, die uns täglich beim Üben begegnen, als auch Strategien der Wissenschaft, wie man damit umgeht. Ich bin mit der Erwartung in unser Gespräch von Tobi wasserdichte Tipps zu bekommen, wie wir Ziele auf jeden Fall erreichen können. Unser Gespräch entwickelte sich dann jedoch schnell in eine ganz andere Richtung. Plötzlich redeten wir übers Scheitern, darüber, warum wir uns Ziele setzen möchten und was ein Ziel überhaupt ausmacht. Ohne damit gerechnet zu haben, lernte ich ganz andere Werkzeuge kennen, die mich nun in Zukunft beim Arbeiten unterstützen. Natürlich hatte Tobi aber auch ein paar Tipps dabei, die uns bei der Umsetzung ganz konkret helfen können. Diese Tipps findet ihr alle auch nochmal in einem begleitenden Blogartikel rund um das Thema. Wenn ihr möchtet, teilt gern eure Tipps, was euch beim Erreichen und Durchhalten eurer Ziele in den letzten Wochen geholfen hat. Schreibt es einfach direkt hier in die Kommentare. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, wie es uns gelingt, unsere Neujahrsvorsätze oder generell Ziele einzuhalten. Hast du dir irgendwas für 2025 vorgenommen?
Gute Frage. Ich habe das viel gemacht, so die letzten Jahre, dieses Jahr tatsächlich so gar nicht so richtig. Ich habe mir stattdessen eine Frage gestellt. Also erstmal, warum ich es nicht gemacht habe. Ich hatte so das Gefühl, okay, mein Jahr ist sowieso sau vorstrukturiert, so dadurch, dass irgendwie ja viel zu tun sein wird und viel zu tun ist. Und ich habe mir stattdessen die Frage gestellt, okay, worauf habe ich denn sonst Bock, so zum Ausgleich, worauf habe ich Lust? Und so habe ich das jetzt dieses Jahr quasi gehandhabt.
Okay, und die Frage hat dann quasi die übrigen freien Zeitslots so ein bisschen gefüllt in deinem Jahr.
Ja, genau, es war eher so die Frage, was kann ich so als Ausgleich machen zu dem, was sowieso schon vorstrukturiert ist. Weil so, ich bin ja gerade in der Ausbildung zum Psychotherapeuten und das ist schon irgendwie relativ durchgetaktet das ganze Jahr. Und weil da so viel Struktur ist, brauchte ich quasi was, was nicht eine Struktur ist. Das ist eine andere, quasi anderes Verhältnis als, ich sage mal, wenn man jetzt rein Musiker, Musikerin ist. Da hat man ja oft einen nicht so vorstrukturierten Alltag. Und da würde ich das, glaube ich, auch anders handhaben. Aber so bei mir, wo irgendwie relativ viel klar vorgegeben ist, da dachte ich mir, es hat sich auch nicht richtig angefühlt, mir da zu viel rigides, strukturiertes vorzugeben. Da genau dachte ich, habe ich gefühlt, dass das zu viel Struktur wäre und dann die Gegenseite quasi. Also ich habe mich gefragt, oder ich kam dann so drauf, ja, irgendwie ein bisschen mehr Radfahren. Das wäre irgendwie gut, das macht mir Spaß.
Ja. So. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon eins von einem wichtigen Punkt, dass man für sich genau herausfindet, was man eigentlich genau braucht, Im Gegensatz zu, ich übernehme einfach Sachen, weil man sie vielleicht immer schon so gemacht hat, beziehungsweise weil sie halt so in der Branche üblich sind. Mhm. Also vielleicht da schon mal so ein erstes kleines Learning, sich sehr genau in sich selber hineinzuhorchen, was man eigentlich braucht, was man schon viel hat und was vielleicht auf der anderen Seite als Ausgleich dann schon mal sehr wichtig wäre auf jeden Fall, ne?
Genau, das denke ich auch. Also das ist ja auch oft, wenn es so, wir sind ja irgendwie auch ein bisschen im Thema so Motivationspsychologie oder Motivationstraining. Und ich finde so dieser ganze Bereich, ich meine, es gibt ja auch, man hat ja auch so ein bisschen Bild davon, dass das ein bisschen unseriöser Bereich ist. Also wenn ich so drüber nachdenke. Und ich finde so, dass das krankt so ein bisschen daran, dass da einfach sehr viele pauschale Aussagen gemacht werden. Ne? Du musst das machen, du musst dir ja irgendwie smarte Ziele setzen. Da können wir von mir aus auch gerne nochmal drauf eingehen und irgendwie musst das und das machen und dann kannst du es richtig schaffen und musst um 5 Uhr morgens aufstehen und sowas. Aber das Problem da ist halt, dass jeder natürlich ganz anders drauf ist und eine ganz andere, eine andere Psychodynamik hat irgendwie so. Hinter der Oberfläche geht bei jedem halt was komplett anderes ab. Wir sind halt komplex und so Pauschalaussagen sind einfach schwierig. Und das Allerbeste wäre natürlich so, ich sag mal jetzt aus einer Perspektive von einem Trainer, Coach, Psychologin, ist natürlich, wenn man sich individuell miteinander auseinandersetzt, damit man irgendwie rauskriegen kann, was genau das Problem ist, dass jetzt zum Beispiel Vorsätze nicht durchgehalten werden. Das wäre dann halt der maßgeschneiderte Approach. Und zwischen dem und so diesem ganz pauschalen, so ja, jeder muss irgendwie morgens um 5 aufstehen, sonst klappt, oder du musst dein Bett machen morgen, sonst klappt das den Rest des Tages nicht. Das ist ja nicht maßgeschneidert whatsoever. Mhm. Und aber zwischen den beiden Extremen, da ist halt ganz viel Raum auch noch, wo man dann so gucken kann, okay, gehöre ich eher so in die Kategorie, wobei das auch wirklich in Anführungszeichen zu sehen ist. Aber das würde so, ich sag mal, auch in so einem Format, wo man jetzt natürlich nur Pauschalaussagen machen kann, ein bisschen besser passen, als zu sagen, jeder sollte irgendwie morgen sein Bett machen.
Was macht denn für dich dann ein gutes Ziel aus, wenn du sagst, diese beiden Extremen sind eigentlich so anonym und persönlich allgemein, dass man sie gar nicht so gut übertragen kann auf einen selbst?
Also für mich ist ein gutes Ziel, ein Ziel, das möglichst viel Wissen, das ich über mich selbst habe, integriert. Und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen kryptisch. Aber also das ist ja die Frage, ob ich mir was vornehme. Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so einen 31. Dezember vor und ich nehme mir jetzt fürs nächste Jahr vor, weiß nicht, 3-mal die Woche Sport zu machen. Und da so hinter dem Vorhaben kann ja ganz vieles Verschiedenes stecken. Mhm. Ne? Und es ist halt die Frage, wenn ich ein sportlicher Mensch bin und nehme mir dann vor, 3-mal die Woche Sport zu machen, dann wird man das bestimmt relativ easy durchziehen können. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der sich das gerade vornimmt, weil er genau das irgendwie nicht hingekriegt hat bisher, was ja irgendwie auch in Ordnung ist, aber auf einmal nehme ich mir das so streng vor, so wie so ein, da ist auf einmal dann so eine innere Instanz irgendwie so aktiviert, die so eine Strenge irgendwie hat. Und dann wird es halt schwierig, das umzusetzen, weil niemand ist gern bevormundet. Mhm. Ne?
Ja.
Und das integriert dann so ein Wissen über mich, okay, ich bin sportlich, das ist realistisch deswegen. Oder das habe ich bisher irgendwie noch nie hingekriegt, obwohl ich es mir schon oft vorgenommen habe, 3-mal die Woche Sport zu machen. Vielleicht ist das ein bisschen too much für den Anfang.
Das heißt, der Weg am Anfang, wenn man sich wirklich so ein großes Ziel, also wenn man wirklich was ganz Grundlegendes verändern möchte und nicht in so kleinen Steps nur denkt, wäre eigentlich so ein großes Ziel wie, ich will sportlicher werden und habe mein Ziel, irgendwie 3-mal in der Woche zum Sport zu kommen. Und ich bin aktuell gerade gar nicht sportlich. Erstmal zu schauen, okay, das ist so vielleicht dann das Endziel, Ende des Jahres beispielsweise, und ich brauche dann Zwischenziele auf jeden Fall, die sich näher an dem orientieren, was aktuell auch meinem Alltag und meiner Situation entspricht, oder?
Ja, genau. Aber also ich würde mich da dann schon auch fragen, was dieses, ich sage, dieses distale Ziel, also das Fernziel, das du hast, sportlicher zu sein, was genau das halt ist, dass du das sein möchtest. Weil du hattest ja eben auch schon mal gesagt, so man orientiert sich ja auch irgendwie an anderen manchmal vielleicht. Und wenn das vielleicht ein Teil von dieser Motivation ist, da hinzukommen, dann ist das was anderes, als würdest du sagen, ja, ich möchte gern sportlicher sein, weil eigentlich habe ich richtig Bock darauf, Tennis zu spielen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also diese innere Motivation, ist das irgendwie sowas Unkonkretes? Ich weiß gar nicht so richtig, wo mich das eigentlich hinzieht. Da drückt mich halt eher irgendwas so hin. Also so, da drückt mich so ein bisschen vielleicht sozialer Vergleich hin. Alle sind sportlich, alle haben irgendwie die und die Körperform oder man macht das halt so oder ich bin so aufgewachsen, meine Freunde sehen so aus. Und dann drückt dich ja irgendwas dahin und dann wehrt man sich wahrscheinlich irgendwann dagegen. Aber wenn du was hast, wo du so von dir selber weißt, so innerlich, boah, nee, da habe ich Lust drauf, so, das mache ich gerne. Und dann so en passant, sage ich mal, wirst du dadurch auch sportlicher. Das wäre halt wahrscheinlicher, leicht umzusetzen. Mhm.
Das wäre das typisch, was man so als intrinsische Motivation auch mal gehört hat, früher so auch in der Schule ganz viel, ne, wenn die bei den Hausaufgaben, aber allem, was einem so schwer gefallen ist, wo es Mühe gekostet hat, sich zu überwinden, das zu tun. Und im Gegensatz dazu all die Dinge, die halt einem leicht gefallen sind, die man gerne angegangen ist, wo man intrinsisch motiviert ist, das zu tun. Das heißt, wenn ein Ziel erstmal von mir herauskommt, kann man sagen, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am 30. Januar oder am 31. Januar da stehe und mich ärgere, dass ich das Ziel schon aus den Augen verloren habe, schon mal geringer auf jeden Fall, oder?
Auf jeden Fall. Also schätze ich schon, kann aber natürlich trotzdem sein. Mhm. Ne? Das zum einen, aber auch so diese Dynamik, die dahinter steckt, die finde ich halt wichtig. Weil wenn man jetzt so einen Schritt zurück macht und sich anguckt, okay, warum habe ich mir dieses Ziel denn überhaupt gesetzt? Und wie schlimm finde ich das denn, wenn ich diesen Vorsatz jetzt gar nicht einhalten kann? Das ist ja auch irgendwie wichtig, sich mal anzugucken, weil so, also viele nehmen sich was vor, so zum Jahreswechsel, und viele behalten das nicht bei. Und so diese Konsequenz davon, was dann, ich sage mal, nicht geschafft zu haben, in Anführungszeichen, wie man das dann innerlich verarbeitet, das ist halt auch ein großer Unterschied, weil ich bin eigentlich der Meinung, es ist nicht so tragisch, wenn man Vorsatz nicht unbedingt so genau so umgesetzt bekommt, wie man das gerne hätte. Das hat ja auch eine Strenge. Mhm. Ne? Also wenn ich mir sage, ich habe mir vorgenommen, jetzt dreimal die Woche Sport zu machen und krieg's halt nicht hin und jetzt irgendwie habe ich letzte Woche das nur zweimal geschafft und ich bin jetzt schon gescheitert. Das ist was anderes als zu sagen, ja, ich habe mir das jetzt vorgenommen, dreimal die Woche, ich habe jetzt nur zweimal geschafft, aber naja, so ist es halt. Das geht halt alles irgendwie in Wellen. So, die Psyche funktioniert halt irgendwie nicht so straight ahead, linear, sondern geht halt in Wellen und zirkulär und man nähert sich dem Ziel mal an, man entfernt sich mal wieder. Und das ist dann ja auch in Ordnung, das mal nicht geschafft zu haben. Mhm. Also du merkst, ich versuche immer wieder so auf diesen inneren Kritiker eigentlich so zurückzukommen, um mir anzugucken, wie stark ist der eigentlich? Mhm. Weil so Neujahrsvorsätze und so Selbstoptimierung und Motivationscoaching und sowas. Ich finde, da ist halt viel mit dran, was irgendwie so was Forderndes hat, so was Strenges, so was Disziplinierendes. Und oft sind das auch Leute, wo das auf eine Resonanz stößt innerlich, die vielleicht innerlich auch so eine Art von Strenge haben oder eben genau mit dieser Strenge so im Bewusstsein nicht umgehen wollen, die dann da quasi so eine Resonanz erfahren. Und wenn ich dann quasi was nicht geschafft habe, dann mache ich mich wieder fertig und dann gucke ich mir das nächste Motivationscoaching an und dann geht das ein bisschen besser. Während man halt auch sagen kann, ja gut, aber in den 3 Wochen, wo ich jetzt das 3-mal geschafft habe, jetzt einmal nur 2-mal, da war ich auch sportlicher in der Zeit und ich habe mich irgendwie in die richtige Richtung entwickelt. Und es ist jetzt auch nicht schlimmer, irgendwie meinem Ideal nicht zu entsprechen.
Das geht ja so ein bisschen in so eine Richtung, gab mal früher diesen schönen oder eigentlich nicht so schönen Spruch, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, der diese Willenskraft so sehr hervorgehoben hat und so suggeriert hat, wenn man sich nur hart genug anstrengt, ist auf jeden Fall das auch eintritt. Man muss sich quasi quälen. Also ein bisschen, was du vorher auch meintest, mit diesem 5 Uhr morgens aufstehen, dieser 5 AM Club, wenn man sich nur hart genug drangsaliert, fast quält, dann tritt das ein und man ist gar nicht mehr so gnädig zu sich selber und nimmt gar nicht so diesen diesen Gesamtprozess so ins Auge und schaut, wie quasi dann, du hast es gerade, finde ich, sehr schön beschrieben mit diesen Wellenbewegungen, man nähert sich an, man entfernt sich wieder, das ist ja irgendwie alles, gibt sehr schön diesen Prozesscharakter irgendwie wieder von, wie Dinge sich entwickeln. Man ist oft so hart zu sich selber und das zu lernen, dass es weniger wird, dass man weniger streng zu sich selber ist, ist, glaube ich, ein sehr schöner Prozess, der das so ein bisschen eigentlich schön umrandet, oder? Eigentlich.
Ja, also das spricht mir gerade so voll aus der Seele, was du sagst. Ich finde das auch ganz interessant, dass dann, ich hatte immer so den Eindruck, dass im Musikhochschulkontext, dass so eine Zeitperspektive irgendwie auch nicht so mit drin ist. Dann ist es halt so, man vergleicht sich mit anderen und denkt sich, okay, das muss ich jetzt halt auch können. Und das muss dann jetzt irgendwie bis nächstes Semester irgendwie drin sein und bis dahin muss ich halt richtig ackern, so. Und jetzt so, wo das ein paar Jahre her ist, man checkt halt auch, dass man mehr Zeit hat und dass halt alles ein Prozess ist. Mhm. Und dass das halt ein Weg ist und ein Reifungsprozess ja irgendwie auch, ne? Und ich finde da auch so diesen Begriff so spielerisch ganz wichtig. Dass so, auch wenn man ein Ideal hat und als Künstlerin, als Musiker hat man ja ein Ideal so in der Regel. Und es ist halt die Frage, ob man damit rigide umgeht oder spielerisch umgehen kann. Mhm. Na, also kann ich mich dem mal so annähern und dann vielleicht mal irgendwie eine Transkription da irgendwie erarbeiten und irgendwie so ganz stark mich orientieren an dem Ideal, das ich habe oder an dem Vorbild, das ich habe. Aber kann ich dann auch wieder weg davon gehen? So kann ich dann mir sagen, okay, jetzt suche ich gerade nach was anderem oder irgendwie die innere Motivation, die ich habe, die zieht mich jetzt gerade wieder woanders hin. Und dann zieht sie mich vielleicht irgendwie mal wieder dahin. Das ist einfach so der Komplexität, die wir halt haben, als Menschen gerecht wird. Mhm. Und nicht so eine rigide, so, ne, das habe ich mir jetzt vorgenommen, genauso muss ich es jetzt machen. Ich mache mir hier so einen 5-Punkte-Plan und dann nähere ich mich diesem Ziel genauso an. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich gescheitert.
Ja, also das sagt sich sehr schön. Ich finde es wichtig, dass du das auch gerade so hervorhebst und vor allem am Anfang direkt so hervorhebst, weil ich glaube, das vergisst man sehr schnell in dieser Euphorie vom 31. Dezember, wenn man die Neujahrsvorsätze sich aufschreibt, dass man auch scheitern könnte theoretisch und dass man das nicht ein Scheitern als Mensch oder als Person insgesamt ist, sondern einfach, das gehört zum Leben genauso dazu, wie mir gelingt irgendwas. Und das ist irgendwie, glaube ich, sehr wichtig, das hervorzuheben. Trotz allem würde ich gerne vielleicht so ein bisschen das im Hinterkopf behalten und wir werden das sicher noch ein paar Mal streifen, auch im Laufe des Gesprächs. Ich würde aber vielleicht ganz kurz mal das einmal positiv umdrehen wollen. Du hast vorher auch schon so schön gesagt, dass im besten Fall wir uns diesem Fernziel, wir bleiben einfach jetzt der Einfachheit halber bei diesem dreimal Sport in der Woche und aktuell sind wir gerade nicht so sportlich, uns am besten in Baby Steps irgendwie annähern sollten, wenn wir das als ein intrinsisch motiviertes Ziel für uns irgendwie herausgefunden haben. Würdest du sagen, dass es dann trotzdem so eine Art Tipps, Hilfestellungen, vielleicht auch Strategien, wenn man was so sagen möchte, gibt, die uns im Einhalten von diesen Zielen helfen könnten, die es uns quasi leichter macht, da dran zu bleiben?
Ja, also das gibt's auf jeden Fall, das denke ich schon. Und da würde ich aber jetzt ungern in so eine Haltung verfallen, wo ich dann Pauschalaussagen mache, weil man da einfach dann am Ziel vorbeischießt schnell. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Klassiker wäre, ja jetzt, weiß nicht, Ziele aufschreiben, Teilziele feststellen, irgendwie smart, also was heißt smart? Spezifisch, messbar, attraktiv, wofür steht das eher?
Realistisch und
muss ich gleich nachgucken. Ne? Realistisch und terminierbar, genau. Und das sind alles Sachen, die funktionieren super. Also sowohl was so Neujahrsvorsätze, Vorsätze angeht, das wird auch in Verhaltenstherapien viel angewandt, gerade bei Depressionen, wo man ja so ganz stark eine Motivationsproblematik ja oft auch hat. Und da macht man eben umsetzbare Ziele und dann wird das alles so ein bisschen leichter irgendwie dadurch, dass wieder so ein bisschen Dopamin und irgendwie man hat was abgeschlossen, das motiviert. Und das funktioniert alles ziemlich gut. Aber es ist halt die Frage, ob das funktioniert oder nicht, so auf welcher Seite man so ist von einem Spektrum. Und so das Spektrum, worum es geht, so in dieser Dimension so nachzudenken, ist so Gewissenhaftigkeit. Also es ist jetzt quasi so zwischen den zwei Extremen, so aufs Individuum bezogen und jemanden in seiner Einzigartigkeit verstehen und auf der anderen Seite Pauschalaussagen, Motivationscoach, Pauschalaussagen, da ist ja so Big Five, Persönlichkeitsdimension, das ist ja eine Art und Weise, irgendwas dazwischen zu machen. Ich versuche, Kategorien zu finden. Und Gewissenhaftigkeit ist halt eine von diesen fünf Persönlichkeitsdimensionen, die man da so gefunden hat, in dem Fall tatsächlich. Und ich finde das eigentlich ganz schön, so in der Dimension da zu denken, weil es kann ja sein, dass ich mir Neujahrsvorsätze mache, weil ich wirklich sehr gewissenhaft bin und deswegen mache ich mir die Vorsätze, oder weil ich bisher überhaupt gar nicht gewissenhaft bin und mal Vorsätze bräuchte, um mich ein bisschen zu strukturieren. Mhm. Und je nachdem, auf welcher Seite so von dem Spektrum ich stehe, wirkt das dann halt anders. Ne? Ja. Wenn ich mir dann ganz smarte Ziele setze und bin aber sowieso schon gewissenhaft und habe gar kein Problem damit, so fleißig und geordnet, das sind so die zwei Subfacetten da, so meine Ziele zu verfolgen, dann geht es nicht darum, dass ich mir noch smartere Ziele setze oder noch mehr Ziele setze. Das ist einfach was anderes. Ne? Mhm. Da geht es dann eher darum, selbst wenn man gewissenhaft ist, kriegt man ja nicht jedes Ziel umgesetzt. Ne? Und dann ist halt die Frage, was ist das für eine Dynamik, die dahinter steckt, dass ich das Ziel jetzt aufgegeben habe. Und so eine Dynamik, die das zum Beispiel sein könnte, ist, boah, ich habe mich überladen mit Zielen und ich habe da keinen Bock mehr drauf innerlich. So eine innere Rebellion quasi. Das ist so das, was ich eben auch meinte mit einem inneren Kritiker. Weil es kann ja sein, dass du super gewissenhaft bist, weil du so eine ganz starke innerliche Instanz hast, die da so mit dem Zeigefinger zeigt, ja, du musst fleißig sein, sonst, weiß nicht, irgendein Glaubenssatz, sonst bist du nichts wert. Mhm. So. Und das treibt dich so an. Das ist wie so ein Über-Ich-Druck. So, das kommt so von oben und drückt so und schiebt dich da so hin. Und dann ist es klar, dass du halt gegen irgendein Ziel dann mal rebellierst. Das ist so als, ja, irgendwie, so verstehe ich das jetzt so als Psychodynamiker, sage ich mal, das dann ja fast so, als würde so eine Instanz so vor dir stehen, die dir sagt, du musst das und das machen. Da wehrt man sich natürlich irgendwann dagegen. Mhm. Wenn du nicht so gewissenhaft bist, dann ist aber auch die Frage, warum du nicht so gewissenhaft bist. Weil es kann ja genauso sein, dass du auch so einen starken inneren Kritiker hast. Genauso wie der Gewissenhafte, nur dass du prinzipiell dagegen rebellierst und deswegen kriegst du keine Ziele umgesetzt. Mhm. Und dann ist auch die Frage, ob dir Smart-Ziele helfen.
Ja.
Aber wenn du chaotisch bist, aber eigentlich fleißig, dann helfen dir Smart-Ziele bestimmt, um dich gut zu strukturieren.
Würdest du dann sagen, dass bei dem letzten Extrem, also wenn ich nicht so sehr gewissenhaft bin, dass dann das Ziel noch so intrinsisch motiviert sein kann, wie es möchte, dass mir die Umsetzung auf jeden Fall schwerfallen wird?
Ja, das ist so ein bisschen ein Zirkelschluss, ne? Also, weil man, wenn man so ein Big Five Inventory, also so ein Fragebogen, da guckt man dann so, in welcher Facette man jetzt eher eine Ausprägung hat, das schließt man ja zurück aus dem Verhalten, das man von sich kennt. Mhm. Und das ist ja, also was ich eher so hilfreich finde, ist dann so dahinter die Kulisse zu gucken, dass so die Gewissenhaftigkeit, also das, was ich so phänomenologisch quasi so zeige im Leben, dass da hinter der Kulisse quasi eine Psychodynamik passiert. Zum Beispiel, dass man dieses strenge Über-Ich, diesen strengen Richter, inneren Kritiker hat. Und das finde ich da eher hilfreich, mir anzugucken, als die Oberfläche am Ende eigentlich auch.
Was würdest du quasi als Weg dieser Person raten, wie sie, weil ich meine, am Ende ist es ja nicht erstmal schlimm, ein Ziel für sich zu formulieren und das einhalten zu wollen, auch wenn das quasi für einen persönlich ein gutes, valides Ziel ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass man sich Ziele setzt, das halte ich auch für wichtig. Ne? Es ist nur die Frage, wie viele Ziele ich mir so ohnehin sowieso setze. Ne? Also wenn ich gar keinen habe, dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, und die auch ordentlich zu machen und realistisch und umsetzbar. Und wenn ich sowieso ganz viele halt, wie gesagt, mir setze, dann würde ich echt mal reflektieren, was so dahinter steckt. Warum überhaupt? Ist das vielleicht auch sowas wie so eine Angstabwehr? So, vielleicht fühle ich mich ja irgendwie klein oder schlecht als Musiker. Das gibt's ja. Und dann sich ganz viele Ziele vorzusetzen, was hat das für eine Funktion? Ne, und sich das dann fragen. Das meinte ich, glaube ich, am Anfang auch mit ein reflektiertes Ziel, so ein integriertes Ziel. So, weil, angenommen, ich bin jetzt eine Person, die macht sich ganz viele Ziele und kann nicht alle umsetzen. Und dann könnte es ja sein, dass wenn ich da jetzt irgendwie drüber reflektiere oder, weiß nicht, mit Freunden drüber spreche und mich so mehr und mehr kennenlerne oder, weiß nicht, mit einer Therapeutin drüber spreche und mich mehr und mehr kennenlerne, irgendwie so reife, dass ich dann so rausfinde, ja, okay, irgendwie fühle ich mich klein und mir so viele Ziele vorzunehmen und umzusetzen und so fleißig zu sein, das hilft mir, das abzuwehren, so oder so zu bewältigen, dass ich mich so klein fühle, dann muss ich mich nicht so klein fühlen. Das ist dann vielleicht sowas wie so eine, das ist jetzt so freudianisch irgendwie fast so ausgedrückt, wie so eine Teilgratifikation. Mhm. So, dann, weiß ich, nehme mir so ein Ziel vor, das kennt man vielleicht auch so von sich, ne? Ich nehme mir ein Ziel vor, mal mir das so aus, denke dann so über SMART nach und so in der Fantasie rufe ich das richtig wach. Und dann ist es ja fast so, als wäre es schon erfüllt. Mhm. Und dann könnte es ja auch sein, dass dadurch irgendwie schon mal die Energie so rausgenommen wird und dass dann irgendwie das Ziel umsetzen und fleißig sein, dann muss ich halt nicht mit diesem Kleinen in mir in Kontakt kommen. Ne? Und wenn ich dann aber irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, gereift bin so in der Hinsicht, ein bisschen reflektierter, das so in mein Selbstbild integriert habe, dass ich mich schnell klein fühle oder als Musiker unterlegen oder die anderen sind immer viel besser und können das besser. Wenn ich das so integriert habe in mein Selbstbild, dann verstehe ich vielleicht, ah, okay, ja, stimmt, da so bin ich irgendwie und das ist auch ein Teil von mir und da muss ich nicht so hart arbeiten, ne? Also nicht so hart arbeiten. Natürlich kann ich trotzdem fleißig sein, aber dann versteht man vielleicht mehr so, okay, ja, das will ich wirklich können. Da habe ich so eine Liebe für. So, und so, by the way, da nähert man sich dann auch so mehr noch einer eigenen künstlerischen Handschrift quasi an, ne? Und so, das kommt aus einer Liebe heraus und irgendwie, oder so freudianisch ausgedrückt, so eine libidinöse Besetzung quasi, ne? So, da habe ich Bock drauf, da will ich hin. Irgendwas in mir will dahin. Irgendwas in mir will, weiß nicht, ein Charlie Parker Solo lernen, weil das finde ich einfach richtig gut innerlich. Jetzt als Beispiel, wenn man diese Person ist. Und dann muss ich nicht irgendein abgespacedes Pattern so Post-Coltrane-mäßig in allen 12 Tonarten durchballern, weil das alle machen, sondern habe vielleicht einfach, ich denke mir dann, okay, das mache ich dann, also dass ich mir das gerade vornehmen will, dieses abgespacede Pattern, das alle spielen können, auch spielen können zu wollen, das ist vielleicht aus der Motivation heraus, mich nicht irgendwie im Vergleich zu den Kleinen zu fühlen. Mhm. Aber worauf ich Bock habe, ist vielleicht eher das Charlie Parker Solo. Mhm. Und dann übt man das. Und en passant wird man dann ja auch besser. Und man macht halt mehr das, was man liebt. Und so die ganze Psychodynamik ist halt anders, weißt du? Also man fühlt sich besser dabei. Und nochmal einen Step zurück, man hat auch ein schöneres Leben dabei.
Jetzt beschreibst du ja eigentlich ganz schön ja im Grunde den Idealzustand, wie jetzt nicht nur an der Musikhochschule das Instrumentalstudium vermittelt werden sollte, sondern auch als Hobbymusikerin, Hobbymusiker, das im Unterricht so passieren sollte, dass man wirklich in so eine Innenschau geht und herausfindet, was will ich eigentlich und danach so ein bisschen arbeitet. Jetzt wissen wir alle aus unserer eigenen Studienzeit und auch aus dem Unterrichten, dass genau dieser Prozess ja eigentlich der schwerste von allen ist, das für sich herauszufinden.
Genau.
Jetzt, wie würdest du denn jemandem dafür Tipps geben, wenn diese Person sich auf genau diese Reise aufmachen möchte, wenn er sagt, so, okay, ich will eigentlich das herausfinden, was ich wirklich machen möchte, wie komme ich da hin?
Das ist die gute Frage und da gibt es keine konkrete Antwort drauf, ne? Also da kann ich nicht mehr zu sagen, so einfach als, das ist auch eine Reise und ein Prozess. Und also das ist ja im Prinzip so die Frage nach menschlichem Wachstum.
Mhm.
Und das passiert halt durchs Leben irgendwie. Also so inkonkret, wie das auch klingt. Aber das ist vielleicht so inkonkret darauf zu antworten, vielleicht auch gar nicht das Verkehrteste, weil die Frage, sich vielleicht irgendwie bewusst zu machen, so wie komme ich denn dahin, mich besser kennenzulernen, so besser kennenzulernen, was ich wirklich will. Da gibt es ja auch nie eine Antwort, die auch ewig beständig ist. So, man muss die Kompetenz entwickeln, sich die Frage zu stellen. Und wenn ich dann eine ganz klare Antwort habe, dann ist die ja auch irgendwie zeitbegrenzt und dann muss man sich die Frage wieder stellen irgendwann. Und das ist ja im Prinzip eine Reflexionsfähigkeit, ne, die man entwickeln muss. Darum geht es ja eigentlich so, was will ich? Und darin gut zu werden, das so zu merken, so okay, wie fühlt sich das denn an, wenn ich was richtig gut finde? Und wie fühlt sich das an, wenn ich was nicht gut finde? Und dann, so das Problem ist ja auch, dass du ja beschreibst, im Studium muss man natürlich irgendwelche Pflichtsachen machen. Da gibt es ja nicht nur Kür. Da gibt es ja irgendwie, weiß nicht, du kannst dann irgendwas noch nicht, was du aber in dem und dem Ensemble irgendwie können musst. So. Und das ist auch nicht leicht zu beantworten. Ne? Das ist so, das ist im Idealfall, denke ich, auch ein spielerisches, so ein Oszillieren, so ein Hin und Her. So, okay, ja, aber da habe ich keinen Bock drauf, das zu können. Und also wenn das jetzt eine Erkenntnis ist, also oder wenn das Problem ist, du musst da was lernen und was können, worauf du eigentlich keinen Bock hast, so, dann ist es ja schon mal gut, wenn du das weißt, so dass du da keinen Bock drauf hast. Und dann kannst du dich ja entscheiden, wie du damit umgehen willst. Ne? Und ich glaube, so von der, ja, irgendwie von der Psychodynamik her auch, ist es halt was anderes, ob du das weißt, dass du da keinen Bock drauf hast und das trotzdem machst, oder ob du das gar nicht weißt, dass du keinen Bock drauf hast und dann zwingst du dich und ärgerst dich, wenn du es nicht geschafft hast und weißt gar nicht, dass du es nicht irgendwie so hingekriegt hast, da so viel für zu machen, wie du gern gehabt hättest, weil du eigentlich keinen Bock drauf hattest. Mhm. Dann denkst du ja, ich muss aber drauf Bock haben, weil ich bin ja Jazzmusiker und die anderen haben da ja auch Bock drauf. Das ist halt eine Strenge, die halt auch nicht gut tut und dir mit deinen Zielen da auch nicht unbedingt hilft. Aber dann die Erkenntnis zu haben, nee, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich habe Bock auf Reggae oder halt auf irgendwas anderes. Das, so bin ich gepolt, so, also nicht ich persönlich, aber so diese Selbsterkenntnis, so, okay, das mag ich nicht. Und okay, das mag ich nicht, ich muss es aber trotzdem können. Gut, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich da irgendwie mir die Zeit für nehme? Und vielleicht finde ich ja auch einen Weg, dass mir das ein bisschen mehr Spaß macht. Vielleicht kann ich das ja verknüpfen mit was, was mir spielerisch mehr Spaß macht. Keine Ahnung, eine Drone dazu abspielen oder irgendwie in interessante Akkordzusammenhänge das reinpacken oder dann mit einer Belohnung verknüpfen. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch was Konkretes irgendwie, was man ja irgendwie noch erwähnen könnte. So Belohnungssysteme, Selbstbelohnung und so, das ist ja so aus der Verhaltenstherapie ein ganz klassisches Verfahren, um eine Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten zu erhöhen. Also wenn ich dann merke, okay, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich will das trotzdem jetzt öfter machen, weil ich das halt können muss und ich will ja irgendwie auch nicht ganz blöd dastehen. Wie kriege ich mich denn jetzt trotz des Widerstands dahin, das zu machen? Okay, vielleicht muss ich mich dafür belohnen, wenn ich da irgendwie 5x20 Minuten irgendwie jetzt in der Woche was für gemacht habe und belohne mich damit, was auch wirklich eine Belohnung für mich ist, wofür man auch wieder Selbstreflexion braucht.
Aber ich finde es ganz schön jetzt, wo du gesagt hast, verhaltenstherapeutisch kann man ja schon das so ein bisschen unterstützen und gewünschtes Verhalten belohnen. Natürlich mit Belohnungen, die auch dann in meinem Fall dann irgendwie sinnvoll sind und auch sich wie eine Belohnung anfühlen. Was kann man denn noch machen aus verhaltenstherapeutischer Sicht, um einen gewissen Widerstand, oder wenn ich merke, ich habe einen gewissen Widerstand gegenüber einer Sache und muss aber die irgendwie durchziehen, um das dann mir leichter zu machen, das zu tun?
Ja, also ich glaube, das hattest du ja eben auch schon angesprochen, so kleine Schritte, so Baby Steps mäßig. Das steckt in den SMART-Zielen ja auch mit drin, dass die halt sehr spezifisch sind und halt umsetzbar, ne, realistisch. Und sich dann da wirklich, aber ich finde wirklich immer rückkoppeln, so mit dem eigenen Gefühl dabei, ne? Und immer gucken, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überfordernd. Das hat immer schon einen Sinn, irgendwie, wenn man sich dabei fühlt, so wenn man sich die Ziele setzt. Mhm. Weil so, ne, so Smart-Zielsetzung kann so innerlich so tyrannisch so wirken, ne? Also ich habe mir das dann genau so vorgenommen. und muss das genauso. Und wenn ich dann einen von den Baby Steps da nicht genommen habe, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Das kann so sein, wenn man, ich sage mal, so eine Psychodynamik hat, so von starker innerer Kritiker, was und Perfektionismus, da ist das halt oft so, ne? Mhm. Und bei MusikerInnen, gerade wenn man da auch ja sehr viel leistet und leisten kann und sehr gut drin ist, das ist nicht unwahrscheinlich, dass man so eine Art von Psychodynamik hat. Deswegen nehme ich ja auch so viel Bezug so zu diesem Thema so innerer Kritiker und Perfektionismus, das habe ich im Prinzip die ganze Zeit mitgemeint, auch Perfektionismus. Mhm. Ne? Aber eben, wenn man das dann eben schafft, sich die Ziele nicht zu hart zu setzen, ne? Und diese SMART-Regel so zu verstehen, dass das eine Hilfe ist, dass die wirklich realistisch und machbar sind und so klein sind, dass die auch noch attraktiv im besten Fall sind, dann ist das eine super Sache. Aber man muss halt seine Psychodynamik kennen. Man muss sich selber irgendwie gut verstehen dabei. Weil sonst kriegen die was Forderndes, was Tyrannisches und dann rebellieren wir irgendwann dagegen.
Wie wichtig sind denn Pausen oder Erholung ganz grundsätzlich? Man sagt ja auch super oft hier so den berühmten Cheat Day, den es haben darf, wenn man irgendwie was Neues eingewöhnen sich möchte. Wie wichtig sind so Sachen in der verhaltenstherapeutischen Sicht?
Also zu meiner Sicht darauf, ich bin aber kein Verhaltenstherapeut. Ich bin ja quasi psychodynamischer Psychotherapeut in Training quasi gerade. Also meine Sicht darauf ist, dass das, glaube ich, das von den Sachen, die bisher genannt wurden, das Wichtigste ist. Mhm. Weil es so angenommen, so dieser prototypische, perfektionistische Musiker, irgendwie mit einem starken inneren Kritiker, wirklich mal nichts zu machen, fällt halt schwer. Und wirklich mal Selbstfürsorge, mal was Schönes machen. Und wenn das als Ausgleich nicht da ist, dann muss man ja wahrscheinlich noch eher rebellieren gegen die Ziele, die man sich da aufoktroyiert. Mhm. Und ich kenne das auch von Kollegen, Kolleginnen, dass so, wenn man so richtig perfektionistisch ist, dann versteht man ja irgendwann und hört das dann mal so aus verschiedenen Quellen, dass man irgendwie auch Selbstfürsorge betreiben muss und mal irgendwie einen Gang runterschrauben, was ja absolut richtig ist. Aber man kann das halt auch so in der Form hören, wie man halt sowieso gepolt ist. Und wenn ich jetzt als krasser Perfektionist das höre, dann mache ich nicht einfach nur nix oder gehe spazieren, weil ich das einfach mag oder irgendwas ganz Lockeres, sondern ich meditiere dann jeden Tag 20 Minuten. Und das ist halt von der Psychodynamik halt auch wieder genau das Gegenteil eigentlich von dem, was man ja eigentlich damit meint. So halt einfach mal so wirklich entspannt, mal so Cortisol-Level runterbringen, so einfach mal so nichts machen, nur was Schönes. Und das ist ja auch so der Raum und die Zeit, wo man sich selber dann kennenlernt, ne? Also, das finde ich gut. Das ist ja irgendwie so von einem inneren Gefühl, dass mir das irgendwie sagt, dass das jetzt schön ist, ne, dass ich das mag. Dafür brauchen wir den Raum und die Zeit. Und so, um quasi seine Reflexionsfähigkeit in der Hinsicht auch irgendwie, wenn man jetzt das in so ein, sag mal, so ein perfektionistisches Wort irgendwie reinpressen will, wenn man das trainieren will, wenn man seine Reflexionsfähigkeit und Selbstfürsorge trainieren will, dann sollte man gar nicht so perfektionistisch auch an seine Freizeit rangehen.
Ja, ist ja vor allem auch ein ganz schmaler Grat, das zum einen im Job zu haben, zu sagen, mein Alltag im Beruf ist so krass strukturiert, weil das und das. Ich habe Termine, muss üben und alle möglichen anderen Sachen. Und dann sich aber in der Person auch genauso die Freizeit so voll zu strukturieren, weil man halt denkt, ich brauche einen Ausgleich, aber dann ist der Ausgleich ja kein wirklicher Ausgleich, sondern ich überlade mich dann da genauso mit Dingen, die mich eigentlich, wie du gerade so schön sagst, nicht zum Reflektieren irgendwie einladen und irgendwie da in so eine, diese berühmte Langeweile, die man hat, wenn man, also ich meine, das kennen wir ja alle irgendwie, wir sind irgendwie andauernd beim Warten am Bus, nehmen das Handy raus, fahren Zug und sitzen am Handy, weil das diese Zeit mit sich selber, die geht immer mehr weg von einem. Wahrscheinlich spielt das alles genau in dieses Modell rein, ne?
Ja, also das finde ich auch was Schönes, Konkretes, was du da ansprichst. So das Handy kontrollieren in irgendeiner Form ist, glaube ich, wirklich da hilfreich, weil dadurch wirklich auch Raum und Zeit entsteht, in dem man sich kennenlernen kann. Ne? Und also so von den Studien, die es da dazu bisher gibt, ist das auch relativ, also was heißt, das ist ziemlich eindeutig, dass eine Reduktion von Handyzeit und digitaler Zeit schon ausreicht, um sich wirklich nachweislich besser zu fühlen. Es geht nicht darum, das ist jetzt ja auch so ein Thema, ich finde das im Prinzip auch gar nicht schlecht, so mit Dumbphones, dass man sich da wirklich so ganz stark so einschränkt, was sicherlich gut ist fürs Wohlbefinden, würde ich echt wetten, abgesehen davon, dass es irgendwie alles noch schwierig ist, weil da auch, weiß nicht, DB-App dann nicht da drauf ist. So. Aber, also was man von Studien weiß, wenn man es wirklich hinkriegt, das zu reduzieren, um vielleicht ein paar Stunden am Tag, wenn man da wirklich so exzessiv dran ist, das hilft schon, was Wohlbefinden angeht. Ne? Und das passt ja auch so zu dem, was wir bisher so besprochen haben, dass man, also okay, ich spüre mal so in mich rein, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Mhm. Ja, aber auch nicht vergessen, die Smartphones sind heftig. Ne? Also die haben unser Dopaminsystem wirklich heftig gehackt. Also es ist nicht leicht, auch wenn man das nicht hinkriegt. Das ist nicht schlimm. Das ist teilweise stärker, als wir das sind. Mhm.
Da fällt mir gerade ganz spontan gibt auch diese berühmte Arte-Serie, weiß nicht, ob du die kennst, diese Dopamin-Serie von Arte. Da muss ich mal einen Link schicken. Also kann ich gerne hier mal in den Shownotes dann verlinken an der Stelle. Mhm. Die haben quasi so ein bisschen ja, zeichentrickmäßig quasi die verschiedenen Dopamin-Trigger, die es halt gibt über Social-Apps und sowas, aufgeschlüsselt. Ultra geil. Also wissenschaftlich irgendwie alles aufgearbeitet, aber halt so ein bisschen als Zeichentrick-Comic irgendwie gemacht. Das finde ich ganz geil.
Hammer.
Wo wir gerade von Studien gesprochen haben, ich bin in der Vorbereitung auf das Ego-Depletion-Modell gestoßen, die quasi ja eigentlich was Ähnliches sagt, dass unsere Willenskraft so ein bisschen funktioniert wie ein Akku. Ist das, wo wir das Handy auch gerade angesprochen haben, das, was man sich auch so vorstellen kann, dass wir bewusst auch da irgendwie Slots schaffen müssen, damit sich dieses Akku auch dann auflädt?
Ja, also von Ego-Depletion würde ich als Konstrukt Abstand nehmen tatsächlich. Mhm. Das ist so Baumeister von Roy Baumeister, von wann ist denn das ungefähr? So 2015 oder so. Mhm. Ne? Das ist so ein ganz klassisches Beispiel geworden für Publication Bias, was so in der Psychologie ja so ein Problem darstellt, auch der, also im Prinzip gegenüber der Glaubwürdigkeit, vor allem von Sozialpsychologie, Baumeister der Sozialpsychologe, weil das so ein klassisches Beispiel davon war, dass nur die Studien veröffentlicht wurden, wo halt was rausgekommen ist und die, wo nichts rausgekommen ist, halt in der Schublade verschwunden sind und dann summieren sich quasi die positiven Effekte quasi auf und dann kommt ein richtig hoher Effekt quasi raus, obwohl es ihn in der Wirklichkeit nicht gab. Und das ist die eine Kritik an Ego-Depletion, also so diese Idee, dass Willenskraft und Selbstkontrolle so wie so ein Muskel quasi funktioniert, der dann erschöpft ist. Das ist die eine Kritik. Die andere Kritik ist, das ist irgendwie ja auch nichts Neues. Also diese ganze Idee, das ist so ein neues Label, das sich auch gut vermarkten lässt. Irgendwie die Studien, die er gemacht hat, die sind so total bildlich. Also Roy Baumeister, der ist sowieso so ein Typ, der gerne schreibt. Also der toller Psychologe, also Koryphäe auf jeden Fall. Aber der ist halt auch wirklich ein Storyteller. Mhm. Und so diese ganze Ego-Depletion-Geschichte, er hat dann auch ein populärwissenschaftliches Buch dazu geschrieben. Das ist alles irgendwie, weißt du, die Studien sind total schön also durchzulesen. Da ging es so darum, Auswahl zwischen irgendwas Gesunden, so Radieschen und Cookies oder sowas Ungesunden. Und dann in der Studie, die einen haben irgendeine einfache Aufgabe gemacht und die anderen haben irgendwie eine Rechenaufgabe lösen müssen, die man gar nicht lösen konnte oder so. Und das braucht ja ganz viel Selbstkontrolle. Und das waren dann die eher die Cookies gegessen haben, weil die keine Selbstkontrolle übrig hatten, um das gesunde Essen quasi zu essen. Das verkauft sich ja gut, so eine schöne Geschichte. Aber gleichzeitig ist das halt ein Konstrukt, das halt super mechanistisch ist. Gleichzeitig gab es hinterher noch Studien, die gemessen haben, okay, glaube ich an Ego-Depletion, so von meiner Prägung her oder so von dem, was ich gelesen habe, oder glaube ich nicht daran. Und dann gab es Ego-Depletion bei denen, die dran geglaubt haben, dass es das gibt.
Ja, krass.
Also was ja ein Zeichen davon ist, dass es halt nicht so mechanistisch ist, sondern dass da irgendwie die Komplexität der Seele oder der Psyche halt irgendwas mitmacht. Und also ich würde wenn es pragmatischer Ratschlag, ich würde da nicht dran glauben, dass das so ist.
Okay, ja, spannend auf jeden Fall, das auch mal so eingeordnet zu hören. Wenn wir jetzt aber dann nochmal auf die pragmatischen Ratschläge eingehen, wir hatten Belohnung auf jeden Fall als einen validen Tipp, wir hatten Pausen auf jeden Fall als einen sehr, sehr wichtigen Tipp, wir hatten die smartphonefreie Zeit, um auch so ein bisschen in diesen Selbstreflexionsprozess zu kommen, auch wenn das wieder in diesen perfektionistischen Vibe so ein bisschen leicht reinschlägt. Hattest du noch einen vierten, wo du sagen kannst, dass da ist auf jeden Fall noch ein valider Tipp?
Genau, vielleicht erstmal noch so zu den vier Sachen, die du gerade aufgezählt hast, so das mit einfach mal so gar nichts machen. Da gibt's so für die Selbstoptimierer unter uns mittlerweile auch so einen richtig schönen Selbstoptimierer-Begriff für, und zwar Idle Time.
Okay.
Und dann kann man sich so vornehmen, so 20 Minuten Idle Time am Tag. Das, ich glaube, so Andrew Huberman und irgendwie im Gespräch mit Rick Rubin, die haben das so bekannt gemacht. Und ich finde das eigentlich richtig witzig, weil Idle Time, ich habe gar nicht nachgeguckt, was das auf Deutsch heißt. Mhm. Was das aber beschreibt, ist einfach wirklich nichts machen. Und das kann man sich so als Selbstoptimierer einfach perfekt vornehmen. So kann man so aufschreiben in seine Liste 20 Minuten Idle Time am Tag und dann wirklich nichts machen. Auch nicht meditieren. Wobei, ich will nichts gegen Meditieren sagen. Es kommt auf die Person an, die sich das vornimmt. Ne?
Ja, voll.
Genau, was mir sonst noch einfällt, ich mag die Pomodoro-Technik. Mhm. Das ist ja so der absolute Klassiker. Das passt ja auch gut zu den Smart-Zielen, weil wenn man sich da irgendwie ganz spezifisch, messbar, terminierbar vornehmen will, was zu üben, auf das ich keinen Bock habe, um irgendwie so auf das Beispiel zurückzukommen, da ist es wunderbar, sich halt so kleine, machbare Zeiträume irgendwie vorzunehmen, indem man dann was machen kann, auf das man keinen Bock hat. Und die Pomodoro-Technik, das heißt, also ich denke mal, viele kennen das vielleicht. Pomodoro ist ja Tomate und es gibt diesen Küchenuhrwecker quasi, die Eieruhr, wo man dann quasi so zum Beispiel 25 Minuten, das wäre der Klassiker, einstellen kann und dann läuft er irgendwann ab. Also im Prinzip stellt man sich einfach einen Wecker. Und das heißt aber Pomodoro-Technik, weil hat man für die Selbstoptimierer auch einen schönen Begriff dafür. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn man was viel üben muss, auf das man keinen Bock hat, sich sagen, also so mache ich das dann tatsächlich. Ich mache 5 Pomodoros das. Wobei das zwei, also das ist natürlich viel. Genau, und die 25 Minuten deswegen, also das ist so der Klassiker, weil plus 5 Minuten Idle Time, wenn man das so nennen möchte, oder Pause und wirklich nichts machen, auch kein Handy, sondern chillen, dann hat man die halbe Stunde. Das heißt, wenn man 2 Pomodoros macht, hat man eine ganze Stunde, wo sogar die Pause mit drin ist, die wichtig ist. Auch lernpsychologisch zum Konsolidieren und Vertiefen und so weiter. Da gibt es auch Studien tatsächlich, dass gerade wenn wir nichts machen, gerade nachdem wir sowas Mechanistisches geübt haben oder halt Licks oder Tonleitern, dass gerade wenn wir nichts machen, dass das Gehirn unbewusst das abspielt und nochmal lernt. Irgendwie in, weiß nicht, 10-facher Geschwindigkeit, auf jeden Fall, dass es wirklich effizient ist und dass auch dann nicht so auch der Fall ist, wenn wir bewusst das im Kopf in der Pause nochmal durchgehen, sondern wir sollten wirklich nichts machen. Oder was Angenehmes anderes.
Da gibt es noch ganz spannende Studien von Eckhard Altenmüller. Die kann man an der Stelle mal drauf verweisen. Der hat da ganz viel dazu nämlich geforscht. Ich durfte im letzten Jahr François Bastien interviewen. Der ist Hornist bei den Münchner Sinfonikern. Und der hat was Witziges gesagt, das würde ich dich gern fragen. Der hat sein Mundstück vom Horn neben der Zahnbürste stehen und morgen das Erste, was er macht, ist nach dem Zähneputzen quasi ein bisschen Buzzing. Also er hat quasi so einen kleinen Trigger sich gebastelt, um sich quasi selber diesen Overchoice-Effekt, wie man das so schön sagt, also quasi, ne, ich könnte jetzt Kaffee trinken, ich könnte mir Müsli machen, ich könnte aber jetzt auch irgendwie am Smartphone rumscrollen, aber ich mache nichts davon, ich habe mein Mundstück direkt neben der Zahnbürste stehen, ich mache das. Ist das so was, wo man sagen kann, das hilft auch, oder ist das eher so, ja, nice to have, aber eigentlich nicht wirklich belastbar?
Das ist eine schöne Frage, die du stellst und die kann sich vielleicht jeder selbst beantworten.
Also ausprobieren.
Ja, genau. Es ist halt die Frage, ne? Also ich finde das eine schöne Idee und da kommt ja auch eine Regelmäßigkeit rein und ist ja auch was Kleines irgendwie und es ist ein Ritual und so. Mein erster Gedanke war gerade, ja, wenn es ihm Spaß macht, so. Wenn es ihm Spaß macht und das, also meine ich.
Mein Gedanke
so.
War, scheiße, wenn ich Nachbar wäre oder im gleichen Haus schlafen würde, weiß ich nicht.
Ja, genau.
Ist ja schon noch laut, so Buzzing.
Konflikte. Ja, voll.
Aber ja, finde ich spannend. Also kann sich dann auf jeden Fall jeder selber ein bisschen Gedanken machen, wie das ist. Wenn wir jetzt vielleicht zum Abschluss der ganzen Sache das Ganze einmal umdrehen wollen und wir haben ja die ganze Zeit davon gesprochen, irgendwie neues Verhalten, was uns irgendwie sinnvoll erscheint, in unseren Alltag zur Gewohnheit zu machen. Wenn wir das umdrehen wollen und wollen irgendwas loswerden, würdest du sagen, da gelten die gleichen Sachen, die wir gerade besprochen haben? Oder ist das auch sowas, wo es nochmal eine andere Art von Innenschau auch braucht?
Also ich glaube, Innenschau ist da immer gut. weil das ist ja die Frage, was ist denn das, was man loswerden will? Da bin ich jetzt auch wieder so im Konflikt, weil das ist sicherlich was, wo man eine individuelle Klärung dann braucht, weil irgendwas wegzunehmen, das ist jetzt eigentlich so eine klassische psychodynamische Sicht eigentlich, das kann man ja so pauschal einfach nicht sagen, dass das jetzt gut oder schlecht wäre, wenn wir das überhaupt machen. Mhm. Weil das hat ja vielleicht auch irgendeine Funktion für uns. Ne? Also wenn wir irgendwie einen auch was ist oberflächlich Dysfunktionales, ne, was gar keinen Sinn macht, was nervig ist, so viel am Handy zu hängen zum Beispiel. Wenn wir das wegnehmen, dann fehlt uns ja vielleicht was. Vielleicht haben wir das ja gemacht, um uns von irgendwas abzulenken oder von irgendeinem Konflikt innerlich abzulenken oder davon, dass ich mich ein negatives Selbstbild habe oder keine Ahnung. Es kann alles Mögliche sein. Ne? Und wenn ich das dann wegnehme, fehlt mir vielleicht was. Und dann muss man reflektieren, okay, warum habe ich denn diese schlechte Angewohnheit? Mhm. So, was hat das für eine Funktion für mich? Warum mache ich das überhaupt? Wobei hilft mir das? So, was ist so da gibt es ja so das Motivational Interviewing, das kann man vielleicht auch googeln. Da macht man so eine Vierfelder-Tafel so, was bringt mir das, was bringt mir das nicht, also wo schadet es mir und das dann kurz- und langfristig. Dann hat man vier Felder und dann kann man vielleicht mal so darüber reflektieren. So, vielleicht ist das mein Gewinn, so an diesem, wenn man es jetzt pathologisieren will, an diesem Symptom, mhm, ne? Oder an diesem Phänomen.
Ja, das ist eigentlich ein ganz schöner Bogen, der dann so ein bisschen sich auch zum Anfang da wieder spinnt, dass eigentlich das größte Takeaway, um auch in dieser Optimierungssprache zu bleiben, so ein bisschen, wenn man da eins mitnehmen möchte, Idle Time, um im besten Fall einen stärkeren Zugang zu sich selber zu finden. Und das herauszufinden, was man eigentlich möchte, was man auch vielleicht nicht möchte, was man loswerden möchte, aber auf jeden Fall mehr Bezug zu sich selber zu schaffen.
Ja, genau. Ja, das finde ich richtig schön zusammengefasst. Ja. So. Und ich habe jetzt gerade, wie du es zusammengefasst hast, auch irgendwie noch so zwei Punkte gehabt, wo man dann vielleicht auch nochmal so mit einem perfektionistischen Mindset, wenn man das so nennen will, noch so dran hängen bleiben könnte. Weil wenn du oder wenn wir jetzt sagen, ja, Selbstreflexion irgendwie stärken und mich besser kennenlernen, dann so kann es ja gut sein, dass das jetzt direkt wieder anspringt, ja, Journaling. Mhm. Ne? Oder da muss ich jetzt jeden Tag so und so viel über mich selbst reflektieren. Und dann, das ist, ich will nichts dagegen sagen. Das ist ja auch eine gute Sache, prinzipiell. Aber vielleicht genau das, dass man das zu reflektieren, dass man es immer direkt wieder genau richtig machen möchte. Mhm. So, warum willst du es denn jetzt genau perfekt wieder machen? Ja. So, okay, Selbstreflexion hilft. So, und dann nehme ich das so ganz konkret. Okay, wie kann ich denn jetzt mehr Selbstreflexion machen? Okay, ich muss mir jeden Tag Zeit für Selbstreflexion nehmen. Dann bin ich wieder so in dieser Strenge. Mhm. Genau, aber insgesamt stimmt es natürlich. So, mhm. Also würde ich zu 100% genauso unterschreiben.
Ja. Ja, voll. Ich hatte ganz anderer Kontext, aber irgendwie am Ende des letzten Jahres eine ganz schöne Erkenntnis für mich selber, dass meine Ziele nicht die Ziele von anderen Leuten sind. Aber ich finde, das kann man wunderbar an der Stelle auch umdrehen, dass die Ziele von anderen Leuten nicht meine Ziele automatisch sind. Ja. Und das fasst eigentlich, finde ich, unser ganzes Gespräch eigentlich auf einen Satz ganz gut zusammen, ne?
Ja, voll. Ja. So, was will ich eigentlich? Genau. So, was will ich überhaupt?
Und dann klappt es im besten Fall irgendwie auch mit dem Einhalten von den Zielen.
Genau, yes. So en passant. So irgendwie so nebenbei geht es dann irgendwie. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm.
Das haben wir auch
gelernt, es geht halt in Wellen. Ne? Also wenn ich mich selber gut kenne und merke dann, gut, das ist mir jetzt halt nicht gelungen. So, aber wir entwickeln uns ja die ganze Zeit und wir haben auch mehr Zeit, als man das jetzt im Studium zum Beispiel denkt. So, man muss ja nicht perfekt reifer Musiker irgendwie sein, wenn man da auf den Markt kommt. Wir haben viel Zeit und wir können uns einem Ziel annähern. Das ist ja so bei einem Ideal, das ist ja ein Ideal. Das ist was wir sehen, wie so ein Leuchtturm und dem können wir uns annähern. Das können wir nie erreichen. Und wenn wir es dann irgendwie uns Neujahrsvorsätze gemacht haben und haben die 5 Wochen durchgezogen, dann ist das ein Erfolg. Dann haben wir 5 Wochen uns diesem Ideal angenähert. In der Zeit haben wir uns in irgendeiner Form entwickelt. Wir haben was gelernt. Und vielleicht ist in den 5 Wochen irgendwas anders geworden.
Ja.
Und wir haben jetzt vielleicht in diesem Moment eine andere Motivationsstruktur. Oder dadurch, dass wir uns sogar auf dem Weg zu dem Ideal weiterentwickelt haben, verstehen wir das Ideal sogar vielleicht besser und es steht vielleicht weiter links. Oder also das ist halt was Spielerisches, eine Welle. Mhm. Genau, und das so verinnerlichen. Das wäre vielleicht sogar irgendwie so eine Take-Home-Message, dass es um was Spielerisches geht, nicht um was Rigides. So ist ein Ziel immer noch spielerisch, kann ich das immer noch gestalten.
Mhm.
Und ich dachte mir auch, so ein schöner Vorsatz zum Beispiel wäre sowas wie, da ist ein Spiel mit drin. So, also ich nehme ja jeden Tag für eine Viertelstunde im Januar, alles irgendwie begrenzt, dass es auch durchführbar ist. Und es muss auch nicht jeden Tag sein, 2x die Woche, keine Ahnung. Vor mit Farben zu spielen, jetzt im so was vielleicht auch ein bisschen Inkonkretes, jetzt, wenn es darum geht, irgendwie sowas Künstlerisches zu entwickeln und was zu spielen, sowas, was ich interessant finde, sowas, was mir Spaß macht. Und vielleicht merke ich dann, ja gut, ne, ist mir jetzt langweilig geworden, aber jetzt finde ich das spannend.
Mhm.
Das ist dann auch in Ordnung.
Ja. Ja, das finde ich schön. Ich finde dieses Spielerische und dieses Wellenbild, das ist eigentlich irgendwie so, eigentlich ist das die Take-Home-Message, wie du es gerade so schön gesagt hast, die man aus dem Gespräch mit rausziehen kann. Ich glaube, wir könnten noch mal ganz grundsätzlich auch hier werden und noch mal länger sprechen. Am Anfang der Zeit würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Tobi, es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich
voll,
und auf jeden Fall ein ganz anderer Twist, als ich mir den hier bei meinen Fragen vorgenommen hatte, aber nicht weniger interessant und nicht weniger lehrreich. Also auf jeden Fall mega vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut für die Einladung und hat also total Spaß gemacht.
Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die reguläre Folge Wie übt eigentlich gibt's dann am 24. Februar. Auf meinen Gast dürft ihr euch auch schon freuen. Die Zusammenfassung des Interviews mit Tobi findet ihr wie immer auf www.what-is-practice.de. Wenn dir das Interview gefallen hat, kannst du mir und der Show wirklich helfen, indem du diese Folge mit deinen Musikfreunden und Bandkollegen teilst. Damit machst du es mir möglich, dass es noch viele weitere Folgen Wie übt eigentlich geben wird. Auf Steady findest du weitere kreative Übeideen und die Sonderfolgen in der Sprechstunde. Jeden Freitag gibt es dort den Newsletter Übezeit mit einem praxisnahen und wertvollen Tipp. Dazu gibt es weiterhin auch den monatlichen Newsletter High Five, mit dem du noch mehr Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts erhältst. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Ciao und bis in 2 Wochen, euer Patrick.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.